bin so freundlich begrüßt worden war, erlauben Sie mir ein persönliches Wort zu anfangen. Ein alter Bruder hat mir heute Morgen gesagt, ich bin so dankbar, dass Sie alt wie jetzt nicht sind. Dann ich sag, ich auch. Und darum ist mein Herz recht erfreut und bewegt, dass ich heute unterrichten sein kann. Bei uns in Norddeutschland gibt es keine Altbierdichter, nicht wahr? Es geht mir wie der Frau im Königsbuch, die gefragt wird, ob sie einen Wunsch hätte. Und er sagte, nein, ich wohne unter meinem Volke. Und so geht es mir heute Morgen auch. Es sind Brüder hier, bei denen ich denke, ja, da werde ich lieber jetzt hinsitzen und ihnen zuhören. Und darum ist wohl am besten, wenn wir uns miteinander unter ein Bibelwort stellen. Zu dem Thema, das Christuszeugnis von Mensch zu Mensch, eine heilige Pflicht der Gemeinde, möchte ein Wort aus Apostelgeschichte 11, Vers 19 lesen. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die aber zerstreut waren in der Trübsal, die sich über den Stephanus erhob, gingen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort zu niemand, denn allein zu den Juden. Es waren aber etliche unter ihnen Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Heiden und predigten das, die Frohbotschaft vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl war gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber diese Rede von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem, und sie sandten den Barnabas, dass er hinginge bis in Antiochien. Dieser, da er hingekommen war und sah die Gnade Gottes, war er froh und ermahnte sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben wollten. Denn er war ein frommer Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und war ein großes Volk dem Herrn zugetan. Barnabas aber zog aus den Tarsus, Saulus wieder zu suchen. Und da er ihn fand, führte er ihn nach Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volk. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Meine Rede zu dem Thema, das Christuszeugnis von Mensch zu Mensch, eine Pflicht der Gemeinde Jesu, hat drei Teile. Wenn also der dritte Teil kommt, dann weiß ich, das geht zu Ende und man kann wieder einsteigen, wenn man bei einem Teil müde geworden ist. Erster Teil. Hier haben wir Jesuszeugnis. Die Jesuszeugen. Jesuszeugen, die immer einen Schritt weiter gehen, als man eigentlich von ihnen erwarten konnte. Jesuszeugen, die immer einen Schritt weiter gehen, als man eigentlich erwarten konnte. Seht, die Lage, wie verstehen Sie mich? Moment, wie schreit da euer Leute?
Ja.
Gut, so, ihr meint, das geht anders, ist es schwerer. Oder beschwert sich doch jemand? Wo versteht man mich nicht? So geht's. Ja, da muss ich das Mikrofon genau vor dem Mund nehmen, scheinbar. Aha, geht's jetzt so? Herrlich. Ich bitte, rufen Sie ruhig dazwischen, es ist so ärgerlich, wenn nachher jemand kommt und sagt, es war so schön, aber ja nicht verstanden, nicht wahr? Das ist eine dumme Sache. Also da war in Jerusalem diese schreckliche Verfolgung, die eingeleitet war durch den Märtyrertod des Stephanus. Das ist schon eine Sache, wenn man seines Lebens nicht mehr sicher ist. Einfach, weil man den Herrn Jesus lieb hat. Und so sind viele geflohen. Die Apostel konnten nicht fliehen, die mussten bleiben. Aber viele sind geflohen nach nach Norden hinauf und die Länder Kleinasiens. Und nun heißt es von ihnen, sie sagten die frohe Botschaft von Jesus. Sie predigten das Evangelium. Ihr dürft nicht denken, dass sie gepredigt hätten, wie ich jetzt auf einer schönen Kanzel. Wenn es da heißt, sie predigten, dann heißt das, sie sagten es von Mensch zu Mensch weiter. Wissen Sie schon die aufregende Botschaft? Gott hat die Mauer zerbrochen, die ihn von uns trennte, und sucht uns in Jesus. Gottes Sohn hat eine ewige Erlösung erfunden. Wissen Sie das schon? Sie sagten von Mensch zu Mensch, wo sie hinkamen, das Evangelium weiter. Ich muss eben sagen, wie hat da Gott großartig dafür gesorgt, dass das Wort Jesu in Erfüllung ging, ihr sollt meine Zeugen sein, so steht Apostelgeschichte 1, in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Die hätten noch lange in Jerusalem eine schöne Gemeinschaft gehabt, wenn die Verfolgung nicht da reingehauen hätte. Es war wie bei so einem Löwenzahn, wisst ihr, wo so, da haben wir als Kinder gern reingeblasen, dann gehen die Samen in alle Welt. So hat der Herr dafür gesorgt, dass seine Zeugen in die weite Welt geschickt wurden. Und nun heißt es, dass diese Leute zu den Juden gingen. Hat es sich klar. Überall in den kleinasiatischen Ländern waren jüdische Gemeinden. Und da kannte man den lebendigen Gott. Und man wartete auf den Messias. Und da war es ganz klar, dass man da hinging und sagte, hört mal die aufregende Botschaft. Er ist gekommen. Wir wollen studieren im Alten Testament da. Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit. Und dann haben sie ihn vom Kreuz erzählt. Das war richtig. Das waren großartige Leute, dass sie zu den Juden gingen, überall, und ihnen das Evangelium sagten. Wohin hätten sie sonst gehen sollen? Sehen Sie, als ich junger Pfarrer war, da bekam ich den Auftrag, in einem Krankenhaus Besuche zu machen. Und dann gab mir mein Vorgänger eine Liste, und sagte, das sind die evangelischen Kranken. Ja, sagte ich, und die Katholiken und die Freidenker. Ja, die gehen uns doch nicht an. Nicht? Natürlich besucht man die evangelischen. Was soll ein Pfarrer denn sonst für Leute besuchen? Und genau so war es hier, versteht ihr? Sie gingen zu den Juden. Das war das Nächste. Und sagten denen, der Messias ist gekommen. Das Alte Testament ist erfüllt. Aber nun kommt das Großartige. Da waren ein paar, die gingen einen Schritt weiter, als man erwarten konnte. Die besuchten in dem Krankenhaus auch die Katholiken und Dissidenten oder und die Neuapostolischen. Das heißt, sie gingen zu den Heiden. Versteht? So steht hier. Etliche gingen zu den Griechen, heißt sie, das heißt die Heiden. Lieben Freunde, da bin ich eigentlich beim Thema. Ich habe mir vorgestellt, durch eine kleine Verschiebung in den Kulissen des Welttheaters würde es mir passieren, dass ich diese großartigen Leute treffen könnte. Diesen Flüchtlingen und Emigranten aus Jerusalem, die den Heiden in den Ländern von Jesus sagten. Und dann würde ich sagen, guten Tag, liebe Leute, ich bin gerade auf der Reise nach Stuttgart. Was willst du in Stuttgart? Da ist eine Gemeinschaftskonferenz. Da würden diese Emigranten aus Jerusalem sagen, was willst du denn da reden? Da würde ich sagen, da soll ich reden über das Christuszeugnis von Mensch zu Mensch, eine heilige Pflicht der Gemeinde. Und da würden die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würden sagen, darüber müsst ihr noch sprechen. Ja, das ist doch selbstverständlich, dass ein von Jesus ergriffener Mann das weitersagen muss. Das ist doch nicht die Frage, dass wir Zeugen sein müssen, sondern das ist die Frage, ob man auch zu den Heiden gehen soll oder bloß zu den Juden. Das ist nicht die Frage, dass wir Zeugen sein sollen. Ihr müsst aber ein armer Verein geworden sein, wenn man darüber erstmal reden muss, würden sie sagen, nicht? Ihr müsst ein träger und lauer Club geworden sein, dass man euch da erstmal aufputschen muss zum Zeugnis. Das ist doch selbstverständlich. Die Frage, um die es geht, ist nicht, dass man zeugt, sondern wie weit man gehen soll. Auch zu den Heiden? Ob unser Auftrag grenzenlos ist an alle Menschen, das ist die Frage. So würden sie mir sagen, glauben sie nicht. Und dann würde ich einen roten Kopf kriegen und sie kriegen hoffentlich auch alle, ja. Verstehen Sie, es begegnet uns hier schon im Neuen Testament eine andere Atmosphäre, als sie bei uns ist. Feuriger, eifriger, brennender. Das ist die Frage, ist der Auftrag von Mensch zu Mensch das Evangelium zu sagen, ist das ein Auftrag ohne Grenzen, an alle. Ja, sagen die, wir gehen jetzt auch zu den Heiden. Unser Auftrag ist grenzenlos. Wir müssen es jedem sagen, der uns vor die Pistole kommt. Jedem. Ja, aber heißt nicht in der Bibel, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen? Da würden die sagen, wir haben noch so wenig von den Säulen getroffen. Mit dem Wort drückt ihr euch bloß. Wir gehen jetzt mal ruhig zu den Heiden und wollen es denen sagen. Ich komme gleich noch drauf und Sie hatten recht. Lieben Freunde, das ist die Frage jetzt. Hatten Sie recht, den Schritt weiter zu gehen? Zu den Heiden? Und, also es geht immer um Zeugnis von Mensch zu Mensch, verstehst? Und zu sagen, wir sind jedem Zeugnis schuldig. Hatten Sie recht? Hatten Sie recht? Lieben Freunde, ich will zwei Gründe sagen. Also ich könnte darauf hinweisen, der Herr war mit Ihnen, heißt hier. Ich komme nachher drauf. Aber ich will Ihnen zwei Dinge sagen. Erstens, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Lieben Leute, in Ihrer Umgebung sind so viele, von denen Gott möchte, dass ihnen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Sache geht nicht weiter, weil sie den Mund halten. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Liebes- und Rettungswille ist grenzenlos. Wir schreiben so schnell Leute ab, wisst ihr, und sagen, da ist nichts zu machen. Die ersten Christen hätten zuerst auch einen Saulus abgeschrieben und den hat der Herr erwählt. Wissen wir, wen der Herr erwählt hat? Für uns gilt nur, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da sind wir ihnen schuldig, die Wahrheit zu bezeugen. Und die Wahrheit heißt Jesus. Und lasst mich noch ein zweites sagen. Es war damals wie heute. Die Welt schreit ja nach Gott. Ah, ich höre meine alte Mutter da oben in Hügen. Wie oft hat sie uns das gesagt? Kinder, die Welt schreit nach Gott. Ich habe auf endlosen Konferenzen gehört, die Leute wären heute so gleichgültig. Sie wollten nicht zum Evangelium wissen. Glaubt das doch nicht. Die Welt hungert nach Gott. Die Welt schreit nach Gott. Und wenn sie noch so gottlos tut. Lieben Freunde, ich bin neulich über die Straße in Essen. Da war am Abend vorher in der größten Halle von Essen, da waren 10.000 Menschen, so ein moderner Rock'n'Roll-Sänger, wissen Sie, so ganz verrückter. Und beim dritten Stück haben dann die ganzen Jugendlichen so einen Raptus gekriegt, dass sie alles kaputtgeschlagen haben. Das ist richtig dämonisch, das ist unheimlich. Und am nächsten Tag stehen auf der Hauptstraße so drei Burschen, so um 20. So richtig groß, da Typen. Und ich kannte sie nicht. Nachher hat sich herausgestellt, sie kannten mich, so ich meistens im Essen nicht. Und da haue ich ihn einfach auf die Schulter und sage, ihr wart doch gestern auch da bei dem Bill Helle. Ja klar. Dann sage ich, ist ja ganz schön, dass ihr so musikbegeistert seid, aber warum schlagt ihr alles kurz und klein? Das verstehe ich nicht recht. Und da ist ein Moment Stille und dann sagt einer, ach Pastor Busch, das ist doch alles bloß unsere Verzweiflung. Das ist alles bloß unsere Verzweiflung. Ich habe in diesem Frühjahr in diese Geschichte in einem großen Jugendversammlung von höheren Schülern und Studenten in Oslo in Norwegen erzählt. Und sagte den jungen Leuten, versteht ihr das? Und dann brüllten sie ja. Und ein alter Herr schüttelte den Kopf. Er verstand es nicht. Und diese jungen Menschen verstanden es. Wir sind verzweifelt. Diese Jugend von heute fühlt die ganz große Leere. Wir haben ja nichts mehr. Was kann man denn noch ernst nehmen? Und wir haben eine Botschaft, die man ernst nehmen kann. Wenn es jene Zeit gab, wo die Gemeinde Jesu aufgerufen war, von Mund zu Mund es weiter zu sagen, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden, dann war es heute. Ah, wir werden so oft abgeschreckt, weil wir meinen, ach, da hat es doch kein Wert. Lassen Sie mich ein ganz persönliches Geschichtlein erzählen, das nicht zu meiner Ehre dient. Sehen Sie, vor meiner Bekehrung war ich ein sehr gottloser, junger Leutnant im Ersten Weltkrieg. Und da bekamen wir in die Batterie einen jungen Theologen als Offizier, der ein wirklich frommer Mensch war. Er hat es nicht leicht unter uns. Ich weiß, wie er einmal in meinen Bunker kam, da waren also hässliche Bilder aufgehängt und wie er die bloß ansah und kein Wort sagte. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, sprech doch mit mir. Ich kann da nicht raus. Sag mir doch ein Wort. Ich weiß, er hat mich mal eingeladen, mit ihm zu reiten, waren wir in Ruhestellung und dann machten wir einen schönen Ritt und aßen zusammen Abendbrot in so einem Etappenstädtchen und die ganze Zeit habe ich gedacht, ach Mensch, leg doch los. Er hat nichts gesagt. Nun, Gott hat mich auf andere Weise gerettet. Aber nach ein paar Jahren, nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, waren wir einmal zusammen, er war lassen Sie jetzt möglichst keine Verwechslungen von Plätzen, lassen Sie es jetzt. Ein paar Jahre nach dem Krieg trafen wir uns auf einer großen Tagung. Er war ein bedeutender Leiter eines großen christlichen Werkes geworden. Das ist mein Bruder Weber, Generalsekretär von der CSV. Und wir waren herzlich verbunden. Und ich sage, Bruder Weber, ich denke an die Zeit, wo ich als so verlorener junger Mensch da in der Batterie war. Warum hast du nicht einmal mir ein Wort gesagt, mir die Hand gestreckt, dass ich rauskam? Da sagte, oh Bruder Busch, ich habe gemeint, du würdest mich doch einfach auslachen. Ich habe gemeint, bei dir hat es keinen Wert, davon anzufangen. Du kamst ja aus dem christlichen Elternhaus, du wusstest ja alles. Oh, sage ich, und ich habe so drauf gewartet. Verstehen Sie, wenn ich daran zurückdenke, mein eigenes Erlebnis, dann kann ich nie glauben, auch wenn ich noch so einen gottlosen Kerl mir gegenüber habe, dass sein Herz nicht schreit nach Gott und dass ich ihm sagen darf, du, für dich ist der Heiland gestorben und streckt dir die Hand entgegen. Glaubt der Welt ihre Gleichgültigkeit und Frechheit nicht. Sie liegt im Hunger und Elend unter die Mörder gefallen und wir haben das Brot des Lebens, gibt es ihnen weiter. Seht, das haben diese Leute hier gewusst und darum gingen sie zu den Heiden. Ich erinnere mich, wie ich vor einiger Zeit einmal bei einem großen Industrieführer war. Ich wollte bei ihm Kohlen betteln für mein Jugendhaus. Und wie gesagt, 20 Tonnen Koks. Ja, ja, sagt er, natürlich. Aber Herr Pfarrer Busch, ich habe eine Bitte. Ja, besuchen Sie mich doch mal, wenn Sie nichts betteln wollen. Oh, sage ich, das höre ich gerne. Wann? Übermorgen Abend komme ich zu Ihnen. Und dann gab es ein langes Nachtgespräch. Überselig werden. Verstehen Sie? Zu den Leuten kommt jeder und mit Bitten und Betteln und keiner sieht, dass ihr Herz nach Gott schreit. Ich habe es auch nicht gesehen. Hm? Die Welt hungert nach Gott. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und die Welt hungert nach Gott, ja, lieben Freunde. Das haben diese Leute begriffen. Und darum fingen sie an und gingen zu den Heiden und sagten, unser Auftrag ist grenzenlos. Grenzenlos. Das möchte ich ja gerade weitermachen. Ich habe neulich in einem guten Restaurant zum Mittag gegessen. Meine Frau war verreist. Und dann kommt dieser elegante Oberkellner und serviert mir und sagt, sind der Pfarrer Busch, ja. Da kennen Sie mich, ja. Und sage, wer sind Sie denn? Und dann zwischen dem Servieren, er durfte eigentlich gar nicht, packte aus, die Frau ist gelähmt, plötzlich schwer krank und ganz gelähmt. Drei Kinder. Ich muss morgens um vier aufstehen, dass ich den Haushalt machen. Noch einmal zwischen, während er das Essen brachte. Nur so seine ganze Not eben hingelegt. Da habe ich gesagt, und die Welt, die wartet auf uns Christen. Die wartet darauf, dass wir ihnen sagen, Gott hat dich in Jesus geliebt. Es gibt eine Stelle, wo du abladen darfst. Es gibt eine Liebe Gottes, die dich einhüllt. Es gibt ein Erbarmen. Die Welt ist nicht so, die Welt ist kalt, ja, aber in dieser kalten Welt ist eine Quelle des Lebens aufgesprudelt. Aber ich darf mich nicht zu lange Zeit daran aufhalten, an diesem Punkt. Seht, weil diese ersten Christen wussten, unser Auftrag ist grenzenlos, gingen, also Gott will, dass allen Menschen helfen werden, die Welt hungert nach Gott, darum gingen sie auch einen Schritt weiter, als man dachte. Sie gingen dahin, wo man dachte, da ist aussichtslos und bezeugten das Evangelium von Jesus. Ich möchte noch eine andere Szene bei diesem ersten Teil euch zeigen. Da ist der Barnabas. Die Botschaft von der Erweckung in Kleinasien kam zur Gemeinde nach Jerusalem. Und da haben die Leute in Jerusalem gesagt, da muss man einer hin und nach dem Rechten sehen, ob die auf dem richtigen Gleis fahren. Barnabas, du Sohn des Trostes, fahr du mal hin. Und der Barnabas fährt hin mit der Eisenbahn, ja? Oh nein, lieben Freunde, zu Fuß, lange Reise. Und kommt dann dahin und sieht die Erweckung und wird froh. Zwischendurch, ich kenne sehr viele liebe Christen, die gar nicht froh werden, wenn woanders eine Erweckung ist. Denen es nicht ums Reich Gottes, sondern bloß um ihre Sache, um ihre Organisation geht. Nicht? Dass man froh wird, wenn woanders eine Erweckung ist, da gehört allerhand dazu, muss ich selber sagen. Wenn Jesus seine Gnadenzeit bald da, bald dort verklärt, so freudig um Herzlichkeit die anderen widerfährt. Nicht so einfach. Gut, nun kommt der Barnabas dahin und ermahnt sie, am Herrn zu bleiben. Und nun kann er zurückfahren, nicht? Und der Barnabas sinniert die ganze Zeit, Es ist ein Bruder abhanden gekommen. Es ist ein Bruder abhanden gekommen, der Saulus, der sich doch bekehrt hat. Der ist in Tarsus. Da sagt eine Stimme in ihm, also er hat der Gemeinde so viel Böses getan. Schluss, Schluss. Ach, er ist ein Bruder, er ist abhanden gekommen. Vielleicht verbietert. Oder hat ihn Gott in die Stille geführt. Aber jetzt muss er auf Schlachtfeld. Gott braucht ihn jetzt. Und ich habe schon von Jerusalem den halben Weg nach Tarsus hinter mich gebracht. Wie wär's, wenn ich die zweite Hälfte auch noch machte? Und dann nur mit einem Satz gesagt, er machte sich auf, Saulus zu suchen. Das hat keiner von ihm verlangt. Es wäre völlig im Rahmen seines Auftrags gewesen, nach Antiochien zu gehen, wieder heimzugehen. Er geht noch mal einen Schritt weiter, um den abhanden gekommenen Bruder zu suchen. Lieben Freunde, wir sind das Zeugnis von doch, dass der Heiland Sünden vergibt durch sein Blut. Auch unseren Brüdern schuldig, die abhanden kommen. Es gibt so viele abhanden gekommene Brüder, nicht? Matze verloren im Laufe der Zeit. Sie sind irgendwo auf der Strecke geblieben. Vielleicht waren sie Nazis und dann sind sie nicht mehr zurechtgekommen oder so irgendwas, nicht? Der Barnabas geht noch einen Schritt weiter, um den abhanden gekommenen Bruder zu suchen. Das wird ein Gespräch zu unter vier Augen gewesen sein. Ich habe mir das vorgestellt, wie der Saulus, der bloß unter dem Eindruck stand, ich habe den Sohn Gottes bekämpft, wie da zum zweiten Mal einer in seine Stube tritt, erst war Ananias in Damaskus, und sagt, lieber Bruder Saul, wir brauchen dich. Oh, ich habe gegen Gott gestritten. Ich bin der Größte unter den Sündern. Ganz richtig, sagt der Barnabas. Viel größer, als du denkst. Aber noch größer ist die Gnade im Kreuze Jesu. Und jetzt kommt, und dann gibt's ein Zeugnis von Mensch zu Mensch, wie der Barnabas dem Paulus noch einmal versichert, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und dann mitnimmt und der Saulus nun auf die Bahn gesetzt wird, dass er der Bote Jesu Christi wird. Was ist der Barnabas für ein wundervoller Sohn des Trostes? Er geht noch einen Schritt weiter, um den abhanden gekommenen Bruder zu ermahnen und zu suchen und zurechtzubringen. Lieben Freunde, diese Leute mit dem grenzenlosen Auftrag, die machten nun eine herrliche Erfahrung. Hier heißt, doch Herr war mit ihnen. Das liest man so schnell. Seid ihr alle sicher, dass der Herr mit euch ist? Wenn wir das ganz gewiss wüssten, wenn wir davon überzeugt wären, dann würden wir ganz anders auftreten. Das sagt man so schnell. Das war eine erschütternde Angelegenheit. Die kommen in die Heidenwelt hinein und reden von Mann zu Mann. Und man spürt, der Herr ist mit ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von dem Arbeiterdichter Fritz Wolke. Das ist ein lieber Freund von mir. Der war früher Freidenker, überzeugter Gottloser, Atheist. Und da wurde er lungenkrank und kam, er war Arbeiter. Eisenbahnarbeiter, er kam in eine Lungenheilstätte bei Essen. Und da haben sie mal gestritten über das Christentum. Da sagt er, es gibt keinen Gott. Und da hat einer gesagt, du müsstest mal die Schwester Bertha Fuhrmann im Hüssenstift in Essen kennenlernen. Und da hat er losgelacht und gesagt, so ein Nönchen könnte mich auch nicht überzeugen. Und in der Nacht kriegt er, hat man selber erzählt, einen Blutsturz. Und wird nach Essen gebracht im Krankenwagen, in das Krankenhaus Hüssenstift, in die Station von Bertha Fuhrmann. Unser Gott hat auch manchmal Humor, nicht? Ausgerechnet in die Station von Bertha Fuhrmann. Und ich sag, wie ging es dann? Hat die dich überzeugt? Da sagt er, die kam am nächsten Morgen rein
macht die Fenster auf, sagt guten Morgen und geht raus. Und? Und da sagt er, ich vergesse das nicht, die Nachtstunde, wie er das sagte. Und da war ich überzeugt, dass das ganze Christentum Wahrheit ist. Ja, wieso? Da sagt er, ich kann es nicht sagen. Ich verstehe es nur so, dass der Herr mit ihr reinkam. Die sagte nur guten Morgen und ging wieder. Und ich war überzeugt, das ganze Christentum ist Wahrheit. Ich habe nie so verstanden, was es heißt, der Herr war mit ihm. Die wagten es zu glauben, dass der Heiland den verlorensten Heiden lieb hat, den hochmütigsten und frechsten Heiden, und der Herr war mit ihnen. Sie kamen immer zu zweit, wenn sie von Mensch zu Mensch waren, aber der Dritte immer dabei, der auferstandene Herr. Und nun ist noch was sehr Wichtiges zu diesem Teil zu sagen. Nun ja, sonst kann man nicht fertig werden. Lieben Freunde, ich weiß, viele meiner schwäbischen Freunde und Brüder sind so ein bisschen gegen meine Evangelisationstätigkeit. Ich habe so oft gehört, wenn ich so irgendwo evangelisierte, ja, Bruder Busch, es bleibt ein bisschen alles an der Oberfläche. Guck, das ist richtig. Die Gefahr ist, wenn wir von Mensch zu Mensch das Zeugnis weitergeben, dass wir schließlich so an der Oberfläche bleiben. Man nimmt gewissermaßen geistlich 3 Pfennig ein und gibt sofort 4 Pfennig wieder aus. Und dann bleibt so leer. Und ich kenne viele, die sind dann christliche Schwätzer geworden. Christliche Schwätzer. Das gibt's nicht. Da rieseln die frommen Worte vom Wurm und ist nichts dahinter. Und seht, das ist mir das Große bei diesen Leuten hier. Dass zugleich gesagt wird, das Zeugnis nach außen ging Hand in Hand mit dem Wachstum im Inwendigen, im Glauben an Jesus und in der Heiligung. Wollen Sie das mal mitnehmen? Unsere Wirkung nach außen muss Hand in Hand gehen mit einem inneren Wachstum im Glauben und in der Heiligung. Woran sehe ich das? Hier wurden die Leute zuerst Christen genannt, Christusleute. Das heißt, die Heiden, die Gottlosen, sahen ihnen an, Christusleute. Jesus verklärte sich in ihnen, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus uns sonst nicht zu lesen. Das wurde deutlich bei ihnen, da nahm man es ernst mit der Heiligung des Lebens. Da nahm man es ernst mit dem Stehen vor dem Herrn. Und mit dem Glauben an die freie Gnade Gottes in Jesus. Und dieses Zeugnis von Mensch zu Mensch ging Hand in Hand mit einem solchen Wachstum, dass man ihn ansah, es sind Christusleute. So, jetzt kommt da mein zweiter Teil. Wollen wir eben Vers zwischendurch singen? Das wäre vielleicht in Wort und Werk und allem Wesen. Wie heißt der Vers? Na, ihr lieben Pietisten, wie heißt der? Ja, wie heißt, fängt es an? O Jesus, dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möge deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus uns sonst nicht zu lesen. Stehen wir aber auch dabei, da kann man wieder frisch und munter werden. Das Blut muss in Umlauf. Alle beiden anderen Teile sind kürzer. Seien Sie getrost. Leute, die einen Schritt weiter gehen, als man dachte. Zweitens, hier sind Zeugen, die sich selber nicht wichtig nehmen. Und meine Freunde, wenn man diesen Text liest, da hat man das Gefühl einer Freudengeschichte. Barnabas war froh. Es war viel Volk dem Herrn zugetan. Das Wort, frohe Botschaft, Evangelium steht im Mittelpunkt. Und darüber vergisst man so leicht, dass das eine entsetzliche Geschichte ist. Jetzt wollen wir uns wieder hinsetzen und nicht mehr rumlaufen. Eine entsetzliche Geschichte. Menschen werden um ihres Glaubens willen vertrieben. heißt hier, sie gingen um. Das sagt man bei uns von Gespenstern, nicht? Geht um. Sie gingen um wie Gespenster. Sie hatten keine Heimat. Verfolgte Leute. Wir kennen das, diese Flüchtlingsströme. Und diese Leute hätten doch jetzt in den Ländern, wo sie hinkamen, viel erzählen können, was sie durchgemacht haben. Was hätten sie klagen können? Ich habe alles verloren. Ich habe früher ein Gut gehabt, jetzt habe ich nichts mehr. Und das ist das Große, sie sprechen gar nicht von ihrer Not. Sondern es heißt, sie gingen um und predigten das Evangelium von Jesus. Sie sagten von Mann zu Mann, dass Jesus da ist und man durch ihn ein Kind Gottes wird. Und dass sein Blut rein macht von aller Sünde. Sie hatten keine Zeit, ihre Klagelieder anzustimmen, weil sie vom Heiland reden mussten. Das ist was sehr Wichtiges. Ich kenne viele liebe christliche Leute, so alte Mütter und so, die können stundenlang von ihrer Krankheit erzählen. Stundenlang. Dann hat es hier wehgetan, der Doktor gesagt, es war eine Leber und so nicht. Lieben Freunde, dass die Leute nicht von ihrem Elend reden, sondern von dem, dass Gott ein Heil geschaffen hat, das bezeugt, dass ihr eigenes Ich in den Tod gegeben war. Das nahmen sie nicht mehr wichtig. Was geht mich das an? Und so möchte ich sagen, ein Zeugnis von Mensch zu Mensch kann nur jemand haben, der zunächst mit Jesus gekreuzigt und gestorben ist. Solange bleibt es eine hohle und tönerne Sache, dass mir meine Ich unwichtig geworden ist und mein Herr über alles groß, dann kann ich im anderen reden. Nur dann. Und die sterben, meine Freunde. Solange wir leben, müssen wir es üben. Das geht ja so schwer, gell? Liebe, zieh uns in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Ich vergesse nicht, wie meine alte Mutter Bolz, das ist eine gesegnete Frau in Essen gewesen, eine einfache Frau, eine gewaltige Frau. Ich habe mal über sie geschrieben unter dem Titel Deborah. Das war eine Deborah. Und dann ist sie im Krankenhaus mit Krebs und da sagt der Arzt, hat keinen Wert, gehen Sie nach Hause. Da hilft keine Operation mehr. Und kurz nachher treffe ich sie in einem anderen Krankenhaus, schneeweiß im Gesicht. Ich sage, Mutter Bolz, was machen Sie hier? Da sind so ein paar, die ich besuchen muss. Ich sage, Mutter Bolz, Sie sind sterbend, legen Sie ins Bett. Und da sagt sie ganz zornig, was geht mich mein Krebs an? Mein Herr ruft mich. Das ist großartig. Was geht mich mein Krebs an? Was geht mich mein Ich an? Ich glaube, dass so eine alte Frau, die kein Mensch kennt, herrlicher ist in Büchern Gottes als mancher. Mit großen Titeln. Hm? Was geht mich mein Krebs an? Diese Leute waren ihrem eigenen Ich gestorben mit Jesus. Und dann kann man ein Zeugnis von Mensch zu Mensch haben. Da muss ich jetzt ein paar praktische Sachen sagen. So ein paar praktische Sachen. Darum haben sie bestimmt sich selber nichts zugetraut. Sie haben mit Zittern und Zagen ihr Zeugnis in die heidnische Welt getragen. Sie haben nie gesagt, nee, Junge, das können wir. Lassen Sie mich da mal ein Wort einschieben für die, die es angeht. Sehen Sie, man empfiehlt uns heute so viel, wir müssten mehr Psychologie studieren. Und ich habe eine Menge Bücher, in denen so uns gesagt wird, wie ein Pfarrer etwas wissen muss von Psychologie. Ja, ja, guck mich nur an. Von Psychologie. Und nachdem ich so 10 gelesen habe, ich gesagt, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, unsere Väter haben andere zum Glauben geführt und haben nichts davon gewusst. Ich fürchte, wenn ich zu viel davon weiß, dann kann ich das. Dann weiß ich, wie man Menschen behandeln muss. Unsere Väter haben es nicht gewusst, aber sie haben Heiland gekannt und Heil sind Geist. Und damit haben sie gerecht und haben sie den Herrn Jesus bezeugt und andere kamen zum Glauben. Sie haben, das heißt, sie haben sich und den Methoden nicht getraut. Und dafür gehört ferner, ich weiß aus der Apostelgeschichte, dass sie sich auch im Zeugnis von Mensch zu Mensch führen ließen. Welche Geschichte denke ich jetzt da? Richtig weiter. Käme aus dem Morgenland, der Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Verstehen Sie, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass diese Leute unter der Geistesführung standen, jetzt halte dich zu dem und sag dem Evangelium. Ich möchte bezeugen, das gibt es auch heute. Dass einmal ein Menschen sagen muss, in aller Schwachheit, wo ich selber keine Hoffnung habe, wo der Geist sagt, halte dich zu diesem Wagen. Es gibt Führung. Ich sage meinen jungen Mitarbeitern oft, wenn sie mir sagen, da ist ein junger Mensch und den müssten wir sprechen, aber der ist ganz ablehnend, dann sage ich, mach es so, bete 8 Tage für ihn und dann geh hin. Dann geh hin. Bete 8 Tage für ihn und dann geh hin. Und da bin ich beim Dritten. Diese Fürbitte. Man kann kein Zeugnis von Mensch zu Mensch sagen, wenn es nicht begleitet ist von einem Schreien vor dem Gnadenthron. Ne? Wenn ihr ein Menschenswort, das Wort sagen wollt, Jesus komm, Grund ewiger Freuden, dann müsst ihr auch für ihn beten. Ja, ich möchte sagen, die Stellung, verstehen Sie, die Stellung muss erst durch Gebet sturmreif geschossen werden und dann greift man an. Jetzt rede ich als alter Adlerich, nicht? Im Gebet muss so ein Herz sturmreif geschossen werden und dann greife ich an. Und da muss ich noch was sagen. Es gehört Demut dazu. Ich bin hier an einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt eine Art des Zeugnisses von Mensch zu Mensch, wo der Zeuge sagt, nun, ich habe die Wahrheit, du bist ein dummer Hund. So von oben runter. Und da kommt nichts an. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Erweckungsprediger, von dem gewaltigen Erweckungsprediger Gottfried Daniel Krummacher aus Wuppertal. Zu dem geht ein Mann in Herzensnot und da kommt er nach 5 Minuten raus und besucht seinen Freund und sagt, ich war bei Krummacher, aber er hat mich gar nicht angehört. Er hat mir ein paar Worte hingeschmissen und mich weggeschickt. Und da sagt dieser Freund, das geht nicht, ich gehe nochmal mit dir hin zu Krummacher. Und dann gingen sie nochmal hin. Und da war dieser Krummacher ganz anders. Ein richtiger Seelsorger. Schluss haben sie auf den Knien gebetet. Und da sagt der eine von den Besuchern, warum sind Sie jetzt so anders als vorhin? Und der Krummacher wirklich, zuerst war ich der Herr Pfarrer Krummacher, jetzt bin ich der Bruder Krummacher. Und zwischen Ihren beiden Besuchen hat der Herr mit mir geredet. Verstehen Sie, man kann nicht von oben runter Seelsorge treiben, man kann nicht von oben runter ein Zeugnis sagen, sondern ein begnadigter Sünder kann höchstens einem noch armen, unbegnadigten Sünder sagen, wo Gnade ist. Und wenn ich nicht im Stand des begnadigten Sünders stehe, kann ich kein Zeugnis ablegen. Hochmütige Leute hört die Welt nicht, dann hat sie selber genug. Nicht? Und da ist noch was. Sie trauten sich nichts zu. Lieben Freunde, ich sagte, sie nahmen sich nicht wichtig. Und darum, kann ich das jetzt richtig ausdrücken, hören Sie mir noch zu, ja vielleicht ein bisschen viel. Darum haben sie sich nicht eingebildet, sie könnten alle Fragen beantworten. Sehen Sie, da komme ich auf einen Punkt, der so wichtig ist. Vor ein paar Tagen sitzt ein junger Arbeiter bei mir und sagt, ich bin also Jesus-Jünger geworden und jetzt bezeuge ich meinen Heiland und meine Kollegen, die haben dann 1000 Fragen. Der eine sagt, nicht wahr, das geht in Naturwissenschaft nicht und der andere sagt, ich wäre bloß so hypnotisiert worden und dann kommen sie mit Widersprüchen in der Bibel und ich weiß nicht, was ich ihnen alles antworten soll. Und da habe ich gesagt, du bist ein hochmütiger Bursche, dass du meinst, du müsstest auf alle dummen Fragen der Welt eine Antwort geben. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Wie sieht denn das aus? Es gab mal einen blinden Mann, der war sehend geworden. Und dann haben sie ihn gestellt und haben gesagt, wir glauben da nicht dran. Dann hat er gesagt, ja, was ihr macht, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und bin nun sehend. Siehst du, das sind Zeugen. Du bist nicht verpflichtet, auf alle dämlichen Fragen, die dir gestellt werden, eine Antwort zu geben. Die stellen sie dir bloß, damit du nicht zur Hauptsache kommst. Wollen Sie, beim Zeugnis von Mensch zu Mensch, sagt der Heide sofort, ja, wie ist das denn damit und damit und damit und damit, wo hat kein sein Weib her und, verstehen Sie, wir sind nicht verpflichtet, auf all diese dummen Fragen der Welt Antwort zu geben, aber wir sind verpflichtet, ihnen zu bezeugen, eins weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend und du kannst auch sehend werden. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen, meine Zeit ist schon schrecklich abgelaufen. Zeugen, die sich selber nicht für wichtig nehmen, sagte ich nicht, darum wissen sie nicht, darum brauchen sie Führung und ihre Gebete und darum wissen sie auch nicht, auf alles zu antworten. Sie sprechen sich selber keine Weisheit zu. Sie sind nur Zeugen von dem, was sie gehört und gesehen haben, nicht? Darf ich in dem Zusammenhang mal sagen, es gibt so einen schönen Satz von dem Essener Erweckungsprediger Dammann, dem hat auch mal einer so Fragen vorgelegt, wo hat Kain sein Weib her, kennen Sie diese Frage und so, nicht, dieses dumme Zeug. Und da hat Dammann geantwortet, Jesus ist nicht gekommen, um spitzfindige Fragen zu beantworten, sondern um Sünder zu erretten. Und ich frage Sie, sind Sie einer oder nicht? Wollen Sie errettet werden oder nicht? Sehen Sie, das ist Zeugnis. Und damit bin ich beim Dritten. Das Dritte möchte ich überschreiben. Lieb, aber unerbittlich. Lieb, aber unerbittlich. Lieben Freunde, übrigens, sind Sie alle noch dabei? Dritten Teil. Ach, das gibt eine lange Rede. Aber einmal in Stuttgart, ich fahre gleich wieder weg. Das muss man ausnutzen. Und Sie sind so hübsch und keiner holt einem runter. Lieb, aber unerbittlich. Sehen Sie, in der Geschichte regiert die Liebe. Man freut sich am Segen, der anderen widerfährt. Der Barnabas sucht den Bruder. Sie ist alles so voll lieblicher Liebe. Aber merkwürdig, wo es ans Zeugnis geht, da sind diese Leute unerbittlich. Sie können nicht um der Liebe willen an ihrem Zeugnis ein bisschen abschneiden. Sie können nicht um der Liebe willen die Sache ein bisschen bequemer machen. Sie können nicht um der Liebe willen die breite Pforte ein bisschen weiter machen. Sie können nicht um der Liebe willen das Evangelium verharmlosen, wie man es heute tut. Es kommen hier im Text lauter Worte vor, die heute ärgerlich sind. Die sind hier gerade versammelt. Da kommt das Wort vor, bekehrt. Wer will heute von Bekehrung hören? Nicht? Es kommt das Wort vor, bekehrt. Ein großes Volk bekehrte sich zum Herrn. Lieben Brüder und Schwestern, davon können wir nicht runter. Wenn ich einem anderen Evangelium bezeuge, dann muss ich ihm zugleich sagen, es genügt nicht, dass du dich interessierst. Es genügt nicht, dass ich dich erreiche. Es sind so viele Menschen erreicht worden, sagt man heute. Sondern es ist gar nichts gewonnen, wenn du nicht wie der verlorene Sohn umkehrst und sagst, ich habe gesündigt im Himmel vor dir und die Gnade erfährst. Hier steht das Wort, genauso ein Wort, was man heute nicht hören will, gläubig geworden. Das steht hier, gläubig geworden. Eine große Zahl war gläubig. Wenn ich das heute so sage, dann heißt es gleich, das kann man doch nicht wissen, wer gläubig wird. Man kann selber nicht genau wissen und du kannst auch nicht sehen, wer gläubig geworden ist. Das ist alles mysteriös, da weiß man nichts. lieben Freunde, Bibel, wusste man, da ist ein Heide gläubig geworden. Da fing er ein neues Leben an und bezeugt, ich gehöre jetzt dem Herrn. Und bezeugt es auch von Mensch zu Mensch weiter. Und wenn ich einem anderen sage, lieber Freund, Jesus ist nicht gestorben, ich möchte dir nicht bloß eine interessante Mitteilung machen, sondern ich möchte gern, dass du jetzt an den Sohn Gottes gläubig wirst. Vor ein paar Tagen besuchte mich ein Mann, er war aus der Kirche ausgetreten. Wissen Sie, er war so Ludendorff-Anhänger. Wissen Sie, was ich? Das ist noch so, so ganz, ich weiß auch nicht. Und dann hat ihn also ein Freund, ein Polizeihauptmann in meinen Gottesdienst mitgeschleppt. Er ist 2 Jahre gekommen. Und dann besucht er mich. Ich hatte ihn oft so sitzen sehen. So, wohlbeleibten Kaufmann. Und da sagt er, ich wollte Ihnen nur sagen, jetzt ist passiert. Ich sagte ihm, was denn? Und da sagt er, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewiget. Dieser Kaufmann, der ist aus der Kirche noch ausgetreten, wissen Sie, das deklamierte, woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt, da kamen mir die Tränen. Da habe ich Gott gesagt, Gott sei Dank nicht einer, der ein bisschen christlich angesäuert ist, sondern der gläubig geworden ist, wo eine Wiedergeburt passiert ist, wo was Neues geschehen ist. Es ist ja schrecklich, wie es heute zugeht, als wenn einer, wenn er so bis ins Licht kommt, nun ein Kind Gottes wäre. Es geht im Reich Gottes um eine Wiedergeburt, um eine gründliche Bekehrung, um ein Wissen, dass man angenommen ist, um ein Gläubigwerden an den, der am Kreuz für uns starb. Da steht noch ein Wort, das man heute nicht gern hört. Festbleiben am Herrn. Festbleiben am Herrn. Ach, wie kann man denn festbleiben am Herrn? Ich könnte es auch nicht. Ich bin froh, dass im Psalm 73 steht, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Aber es ist ein Festbleiben, nicht? Lieben Freunde, wenn man so ein Vortrag hinter sich hat, dann geht man nach Hause und, also so, als Redner und sagt, ja, jetzt, wo es fertig ist, jetzt weiß ich, was ich eigentlich jetzt sagen soll. Nicht? Aber ich bin immer sehr dankbar, dass es einen Geist Gottes gibt, der weiterarbeitet. Meine Mutter sagte mal nach einer Predigt zu meinem Vater, siehst du, das war besonders schön, was du da gesagt hast. Er sagte, das habe ich gar nicht gesagt. Und da kam es raus, da hatte ihr Geist weitergemacht an einer Wahrheit. Und Gottes Geist hat ja das gesagt, was der Prediger gar nicht gesagt hatte. Und es war, hatte sie am meisten gesegnet. Sehen Sie, in einer mündlichen Gemeinde wirkt der Geist Gottes Erkenntnisse und damit tröste ich mich. Lassen Sie mich zum Schluss ein Wörtlein sagen. Alte und Junge, die Stunde ist da, wo wir neben unserem persönlichen Wachstum verpflichtet sind, wie diese ersten Christen, den Heiden das Evangelium zu sagen. Und wenn du sagst, ich bin ungeschickt, dann sage ich, genau das hat der Moses auch gesagt. Und der Herr ließ ihn doch nicht los. Und wenn du sagst, ich bin zu jung, das hat genauso der Jeremia gesagt. Und wenn du sagst, ich bin zu alt, da gibt es kein biblisches Beispiel dafür, nicht? Aber das kann ich dir sagen. Jesus wird uns an jenem Tage nicht strafen, wenn wir es ungeschickt bezeugt haben. Aber wird mit uns ins Gericht gehen, wenn wir unser Pfund vergraben haben im Schweißtuch.